ARD.
Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Nahen Osten stehen die Zeichen weiter nicht auf Frieden. Die Terrorgruppe Hamas lehnt die jüngsten Vorschläge für eine Gaza-Waffenruhe ab. Die Ukraine will in Russland eine Pufferzone schaffen. Und in Deutschland wird darüber diskutiert, ob die Bundesregierung die Ukraine-Hilfen tatsächlich einschränken sollte. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, dem 19.08. um 8 Uhr. Bis Freitag ist in Doha ja wieder über eine Waffenruhe im Gazastreifen verhandelt worden. Dabei hatten die Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und USA einen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt, der, wie sie sagen, verbleibende Lücken überbrücken würde. Die Terrororganisation Hamas sieht das aber anders und hat das Papier bereits abgelehnt. Trotzdem sollen die Gespräche in dieser Woche fortgesetzt werden. Der Druck, zu einer Verständigung zu kommen, ist jedenfalls hoch, wie Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv berichtet.
US-Außenminister Blinken wird deshalb heute in Israel erneut Gespräche, unter anderem mit Premier Netanyahu, führen. Dessen Büro hatte gestern jedoch eine Erklärung veröffentlicht, die nur wenig Kompromissbereitschaft erkennen lässt. Netanyahu wird auch von Kritikern in Israel vorgeworfen, mit immer neuen Forderungen einen Deal für eine Waffenruhe in Gaza zu verhindern. Dabei geht es unter anderem um die Kontrolle der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten und die Präsenz des israelischen Militärs in dem Küstenstreifen insgesamt. Netanyahu dürfte es aber auch um den Fortbestand seiner Regierungskoalition gehen. Seine rechtsextremen Koalitionspartner lehnen jedes Zugeständnis an die palästinensische Seite ab. Auch die Hamas hatte gestern eine Erklärung veröffentlicht, in der die Terrororganisation den neuesten Vorschlag ablehnt. Die Hamas hatte zur Verhandlungsrunde in Doha keine Delegation geschickt. Dort werden die Gespräche dennoch in kleinerem Rahmen fortgesetzt, um bereits technische Fragen zu klären. Für diese Woche ist eine weitere Runde von Verhandlungen in Kairo geplant. Derweil versuchen Katar und Ägypten im Hintergrund auf die Hamas einzuwirken und die USA auf Israels Regierung. Ob es zu einem Durchbruch kommen kann, ist unklar.
Zusätzlich schwierig ist die Lage auch, weil es in der Region noch weitere Player gibt. Der Iran und die von ihm unterstützte Terrorgruppe Hisbollah im Libanon drohen Israel ja seit den Tötungen von Hamas-Chef Haniyeh und einem Hisbollah-Kommandeur mit Vergeltung. Jetzt zeigt ein neues Propagandavideo angeblich das hochgerüstete Waffenarsenal der Hisbollah im Libanon. Aber wie umfangreich ist dieses Arsenal tatsächlich? Und agiert die Hisbollah auch ohne den Iran, fragt Sabina Mattei aus Beirut.
Krieg wird auch psychologisch geführt. Die Hisbollah kennt sich aus damit. Kämpfer fahren mit Motorrädern und Lastern durch ein weit verzweigtes Tunnelsystem, offenbar aus Felsen geschlagen. Sie transportieren moderne Raketen, geben Koordinaten auf Laptops ein. Aus dem Off erklingt eine Rede von Hisbollah-Chef Nasrallah, in der er Israel schon 2018 mit schweren Angriffen drohte. Die Hisbollah hatte im Oktober einen Grenzkrieg mit Israel angezettelt, um die Hamas im Gazastreifen zu unterstützen. Ihr wird der Angriff auf die Golanhöhen zur Last gelegt, bei dem Ende Juli 12 Kinder starben. Seit Israel daraufhin einen hochrangigen Hisbollah-Kommandeur und dann mutmaßlich Hamas-Politchef Haniyeh in Teheran tötete, herrscht Angst vor einem großen Krieg in der Region. Doch könnte die Hisbollah ihn tatsächlich führen? Khalil Hamadeh ist davon überzeugt. Die Miliz habe seit dem Krieg 2006, der bisher größten Auseinandersetzung der Terrororganisation mit Israel, weitläufige Tunnel- und Bunkeranlagen im Grenzgebiet errichtet, sowie ihr Waffenarsenal massiv ausgebaut. Israel habe diese Infrastruktur bisher nicht schwächen können. Maßgeblich hat Hisbollah jetzt Zugang zu iranischen präzisionsgelenkten Raketen, auch wenn Teheran die Kontrolle darüber behält, sagt der ehemalige Militär. Über 150.000 Raketen soll die Miliz verfügen. Hamadeh nennt iranische vom Typ Raad, Fajr und Selsal, aber auch russische Katyusha und Burkan-Raketen. Mit einer Flugabwehrrakete unbekannter Herkunft schoss die Miliz im Oktober erstmals eine israelische Drohne über dem Südlibanon ab. Die meisten Waffen stammen aus Russland und Nordkorea. Iran soll manche weiterentwickelt haben.
Transporting these weapons is relatively straightforward thanks to.
Der Import dieser Waffen in den Libanon ist relativ einfach, weiß Khalil Hamade, weil iranische Milizen wichtige Landrouten aus dem Iran durch Irak und Syrien hierher kontrollieren. Nicht nur das, Iran hat auch eine maßgebliche Rolle bei der Ausbildung von Hisbollah und anderen mit Teheran Verbündeten in der Region gespielt. Ob, wann und in welchem Ausmaß die Hisbollah und der Iran einen Angriff auf Israel führen würden, ob koordiniert oder synchronisiert, etwa mit einem Raketenhagel, der selbst den Iron Dome überfordern würde, darüber gehen die Ansichten der Experten auseinander. Die Sorge vor einem regionalen Krieg aber bleibt.
Wir blicken auf den Ukraine-Krieg. 1,5 Wochen nach Beginn ihrer Offensive im Westen Russlands hat die ukrainische Armee ihre Angriffe offenbar verstärkt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden eine weitere strategisch wichtige Brücke in der Region Kursk sowie ein Erdöllager in der Region Rostow getroffen. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt erstmals ein konkretes Ziel für den Vorstoß seiner Truppen genannt, wie Peter Sawicki aus Kiew berichtet.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bezeichnete nun in seiner abendlichen Videoansprache die Schaffung einer Pufferzone als eines der Ziele des Vorstoßes. Alles, was dem Staat, der Armee und der Wirtschaft Russlands schade, bringe die Ukraine einem gerechten Frieden näher, führte Selenskyj weiter aus. Die ukrainische Armee geht seit etwa 2 Wochen auf russischem Gebiet in die Gegenoffensive. Im Zuge dessen nahm Kiew am Sonntag für sich in Anspruch, eine weitere Brücke in der Region Kursk zerstört zu haben. Dies könnte für Russland, so Beobachter, zu Schwierigkeiten beim Nachschub für russische Truppen im dortigen Kampfgebiet führen. Das Tempo des ukrainischen Vorstoßes hatte am Wochenende gleichwohl nachgelassen. Militärblogger berichteten von intensiver werdenden Kämpfen in Kursk. Mehr Geschwindigkeit forderte Volodymyr Selenskyj nun abermals bei der Lieferung zugesagter Militärgüter durch westliche Partner ein. Der Krieg mache keine Ferien, so der ukrainische Staatschef wörtlich, und sein Land benötige eine verlässliche und flüssige Militärlogistik. Besorgnis äußerte unterdessen einmal mehr die Internationale Atomenergieorganisation IAEA hinsichtlich der Lage am Kernkraftwerk Saporischschja. Es wird seit mehr als 2 Jahren von Russland besetzt. Die Sicherheitslage habe sich nach einem Drohnenangriff am AKW-Gelände weiter verschlechtert, so IAEA-Direktor Rafael Grossi. Er rufe alle Seiten zur maximalen Zurückhaltung auf, um die nukleare Sicherheit am AKW Saporischschja zu gewährleisten, führte Grossi weiter aus.
Unterdessen haben russische Truppen ihre Angriffe auf die Ukraine offenbar vor allem mit Drohnen fortgesetzt. Unter anderem wurde nach ukrainischen Angaben in der Nacht die Hauptstadt Kiew beschossen, aber auch weitere Regionen wie Charkiw, Sumy und Donetsk. Die ukrainische Luftwaffe habe aber sämtliche Drohnen zerstört, heißt es. Die Bundesregierung will der Ukraine in diesem Jahr keine zusätzlichen Hilfen mehr geben, wegen der angespannten Haushaltslage. Doch der Plan stößt auf Kritik nicht nur bei der Opposition, sondern auch in der Ampelkoalition. Der SPD-Außenpolitiker Roth sprach in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von einem fatalen Signal. Und Grünen-Chef Nuripur gab sich im ARD-Sommerinterview optimistisch, dass das letzte Wort in dieser Frage noch nicht gesprochen ist. Christina Nagel über den Stand der Debatte.
Wie für andere Ampelpolitiker steht auch für den Co-Vorsitzenden der Grünen, Omid Nuripur, außer Frage, dass die Ukraine weiter Hilfe bekommt. Im ARD-Sommerinterview stellt er klar:
Alles, was bisher der Ukraine fest zugesagt worden ist, wird auch auf alle Fälle weiterhin finanziert.
Er plädiert mit Nachdruck dafür, auch neue Anfragen der Ukraine ergebnisoffen zu diskutieren. Ein grundsätzliches Nein in den Raum zu stellen, hält er für den falschen Weg, selbst wenn das Geld knapp ist. Dass Mittel fehlen, kommt nicht überraschend. Rund 8 Milliarden Euro hatte die Bundesregierung in diesem Jahr für Ukraine-Hilfen eingeplant. Schon Anfang Juli allerdings war klar, dass die Mittel für die Militärhilfen zur Neige gehen. Sie seien, wie es Verteidigungsminister Boris Pistorius im Vorfeld des NATO-Gipfels formulierte,
weitgehend verausgabt und gebunden.
Mit einem Teil des Geldes war Material direkt beschafft worden, anderes wurde fest bestellt und wird auch noch geliefert. Was im Juli im Topf noch übrig war, aus Sicht des Verteidigungsministers, zu wenig.
Wir arbeiten gerade daran, zusätzliche Mittel loszueisen.
Daraus wurde offensichtlich nichts. Das macht der jetzt öffentlich gewordene Schriftverkehr zwischen dem Kanzleramt, dem Finanz- und dem Verteidigungsministerium deutlich. Der Tenor im August sehr klar: Neue Anträge können nicht bewilligt werden, weil kein Geld da ist. Aus dem Finanzministerium heißt es inzwischen, dass es auch in diesem Jahr noch Ausnahmen geben könnte. Auch unter Parlamentariern sieht man noch Spielraum. Man wolle und werde einer der größten Unterstützer der Ukraine bleiben, bekräftigt der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Dennis Rohde.
Wir können natürlich jederzeit auch in den Verhandlungen um den Bundeshaushalt nachsteuern und auch andere Etatisierungen für die Ukraine im Bundeshaushalt vornehmen.
4 Milliarden Euro hat die Bundesregierung für 2025 für die Ukraine-Hilfen vorgesehen. Weitere Mittel sollen auf einem anderen Wege finanziert werden, und zwar mit Hilfe des eingefrorenen Vermögens der russischen Zentralbank. Kanzler Scholz hatte sich gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, einen Teil der Zinsen, die mit dem Vermögen erwirtschaftet werden, zugunsten der Ukraine zu nutzen. Er ist zuversichtlich, dass trotz vieler Bedenken am Ende ein 50-Milliarden-Dollar-Kredit zustande kommt. Im besten Fall, wie es hinter den Kulissen heißt, bis zum Ende des Jahres. Was passiert, wenn das Vorhaben scheitert, darüber mag sich gerade niemand Gedanken machen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, der zurzeit in der Ukraine unterwegs ist, zweifelt jedenfalls nicht daran, dass Deutschland auch weiterhin an der Seite seines Landes steht.
Sie werden all die Einwohner der Ukraine, all die Kiewer hier fragen, sie wissen, die deutsche Unterstützung hochzuschätzen. Ich hoffe sehr und ich bin mir sicher, dass es auch weiter so läuft.
Alles andere, betont er, wäre fatal.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.